Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Finn Gauder. Finn ist Geschäftsführer bei der XAAS GmbH und Co. KG. Deutschland digital zu gestalten, treibt euch an. XAAS ist Fokus-Wachstumschampion. Finn, schön, dass du hier bist.
Daniel, danke für die Einladung.
Fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wie war denn so dein beruflicher Werdegang?
Mein beruflicher Werdegang begann nach dem Abi mit einem Studium, was ich abgebrochen habe. Und zugunsten einer Berufsausbildung zur Fachinformatik für Systemintegration mit Fernstudium gewechselt habe. Dann habe ich das erfolgreich abgeschlossen und mich ziemlich kurzfristig danach auch selbstständig gemacht, weil ich eine gute Gelegenheit und ein gutes Netzwerk hatte.
Interessante Karriere. Es gibt viele erfolgreiche Vorbilder, die gesagt haben, boah, Uni zu Ende machen ist nichts für mich. Ich bin eher so der direkte Unternehmertyp. Ich gründe lieber direkt ein Unternehmen. Von daher bist du in gute Fußstapfen getreten. Wie alt warst du denn da so?
Ich war 25.
Okay, das ist jung. Wie war das denn für dich, dann so früh den Entschluss zu fassen, Unternehmer zu werden?
Erstaunlich einfach. Mein Umfeld konnte das nicht so schnell verstehen, weil sie gedacht haben, du bist ja jetzt gerade erst durch mit Ausbildung und Co. Und musste ja dann, ich hatte mein Fernstudium noch gar nicht beendet, musste das also noch zu Ende machen. Und haben ganz viele Risiken gesehen und ich war 25 und habe gedacht, lieber jetzt. Weil jetzt kann ich scheitern, ohne dass es irgendwie große Auswirkungen auf den Rest meines Lebens hat. Also für mich einfach.
Ja, ein kluger Gedankengang, das ist so, wenn ich schon mal Mandanten habe, die dann so 50 plus sind, wo ich auch immer denke, puh, jetzt nochmal, wenn das schief geht, das kannst du kaum noch aufholen dann in den 60ern. Also von daher ist es genau richtig, wenn man früh beginnt und früh scheitert, passiert im Prinzip gar nicht so wahnsinnig Schlimmes. Und dass das Umfeld nicht so ganz einen unterstützt, das ist eigentlich der Regel. Die sehen nämlich immer die Risiken und die Ängste und das sind vielleicht auch keine Unternehmertypen. Die suchen eher Sicherheit als Beamter oder Angestellter. Aber erzähl mal, wie war denn so deine Startphase? Wie ist denn losgegangen?
Ha, danke. Die war sehr intensiv. Wir haben eine Phase gehabt, ich war währenddessen noch fest beschäftigt und mein Co-Gründer, den ich damals hatte, war auch noch fest angestellt und wir haben so ein halbes Jahr Vorlauf gehabt, wo wir einen Businessplan geschrieben haben, uns geschaut haben, wie wir irgendwie mit den Finanzen klarkommen wollen, uns überhaupt auch ein bisschen, erste Aufträge schon mal gesichert haben und dann aber auch so andere Finanzierungsquellen. Damals gab es so ein Startgeld vom Arbeitsamt zum Beispiel, dann gab es bestimmte Fördermöglichkeiten, die wir abgegrast haben, ne? Fremdkapital, all sowas, das haben wir alles nebenbei gemacht und sind dann irgendwann ins Wasser gesprungen. Und das war eine harte Zeit, so hart war sie nicht, weil ich war noch nicht hoch, irgendwie viel gewohnt, es war alles immer knapp vorher, dementsprechend war es danach einfach etwas knapper. Die Probleme wurden nur ganz anders, weil man dann ja irgendwie für jede Entscheidung plötzlich auch selber alle Konsequenzen trägt, das ein bisschen dann anders macht als vorher, würde ich sagen.
Spannend, in welchem Jahr war die Gründung?
2011 im Winter.
Das ist jetzt schon 14 Jahre her, das heißt, es hat auch gut funktioniert. So lange am Markt hat man was richtig gemacht oder sogar sehr viel richtig gemacht.
Danke.
Also die Hälfte der Existenzgründungen scheitern in den ersten 5 Jahren. Das ist so eine Statistik bei uns Steuerberatern, die ich auch sehr schade finde. Oder man sieht auf der einen Seite auch, wie viel Mut man haben muss, um diesen Schritt zu gehen. Bei dir hat sich gelohnt. Vielleicht, weil man sich unter eurem Namen als Dritter gar nicht so viel vorstellen kann. Vielleicht beschreibst du mal, was ihr macht, was euer Geschäftsmodell ist.
Okay, aber erstmal möchte ich noch erwähnen, auch bei uns war das nicht immer sicher, dass wir stehen. Ne? Das kann man, glaube ich, denken. Das ist immer so ein Thema XAAS. XAAS ist ein feststehender Begriff eigentlich, der aus der Cloud-Welt kommt. Wir haben 2011, fing ein bisschen früher an, aber 2011 nahm das ganze Thema Cloud-Bereitstellung, As-a-Service-Betriebsmodelle so ein bisschen Fahrt auf. Und was wir gemacht haben, ganz am Anfang ist, wir haben gesagt, Mann, das wäre doch cool, wenn man nicht nur Infrastruktur as a Service beziehen könnte, also das, was damals Amazon angeboten hat, sondern wenn man in der Lage wäre, zum einen auch andere Dienste as a Service zu beziehen und als Organisation für sich zu benutzen und zum zweiten aus seinen Produkten und Leistungen, die man produziert, auch Service zu machen. Das heißt, sich selber in so eine Situation bringt, ein as a Service Betriebsmodell nach außen zu verkaufen. Und das war unser Motor, mit dem wir angefangen haben, was wir so umsetzen wollten. Ja, dazu, ich führe da gerne noch ein bisschen aus. Also wir haben eine Infrastruktur dafür aufgebaut am Anfang, auf der wir das dann selber gemacht haben. Wir haben uns bestimmte Outsourcing-Anbieter geholt, bei denen wir dann auch IT betrieben haben und haben mit Kunden aus dem Engineering-Bereich angefangen, die bestimmte Arbeitslasten hatten, für die das prädestiniert war, was wir gebaut haben. Und genau, das ist quasi der Grundsatz der Firma gewesen. Und wir haben es über die Jahre, ist natürlich nicht gleich geblieben, weil sich bei uns alles schnell ändert, haben wir es ein bisschen weiterentwickelt. Und ich würde da, glaube ich, gerne eine Metapher nutzen. Stell dir vor, dein Unternehmen ist eine Fabrik, ne? Und du hast irgendwie eine Fabrikhalle und da stehen Maschinen drin und die machen Sachen und am Ende fällt ein Produkt raus. Das ist in so einer Metapher, wie jede Firma für sich funktioniert. Und du als Unternehmer, wie auch jeder andere Unternehmer, weißt, dass du all diese Maschinen, die du hast, die werden nicht auf ewig das am besten machen, weil es wird immer irgendwelche Neuerungen geben, die dafür sorgen, dass du das besser machen kannst. Und was wir dir als Unternehmen helfen, ist zum einen dir dein Verständnis schärfen dafür, was eigentlich deine Fabrik ist und was das Produkt ist, was hinten rauskommen soll, und dann dir zu helfen dabei, all diese kleinen Maschinen, die dazwischen stehen, ideal auszusuchen, zu bauen, sodass du eine richtig schön gestreamlinete Serviceproduktion hast am Ende. Das machen wir.
Okay, spannend. Jetzt stelle ich mir das ein bisschen komplizierter vor, weil jedes Unternehmen ist ja auch irgendwo so ein bisschen anders.
Ja, es ist total kompliziert und jedes Unternehmen ist ein bisschen anders. Deswegen fokussieren wir uns auf bestimmte Sektoren. Das, was wir machen in der Beratung und auch das Produkt, was am Ende rausfällt, ist nicht besonders speziell. Das machen viele andere Beratungen auch. Und jeder Unternehmer hat verstanden, dass bestimmte Erbringungsmodelle für ihn sehr vorteilhaft sind. Wir fokussieren uns ganz besonders auf die stark regulierten Märkte. Das heißt, Unternehmen, die zum Beispiel in der Rüstung tätig sind, haben ganz, ganz viele Anforderungen zu erfüllen, die andere Unternehmen nicht zu erfüllen haben, und wollen gleichzeitig aber wettbewerbsfähig sein. Das heißt, ihre schnelle, schöne Fabrik haben. Das ist unser Sweet Spot, wo wir reinsteigen, weil wir haben auf der einen Seite viel Expertise in diesen ganzen Frameworks, die man braucht, um Compliance sicherzustellen zum Beispiel. Gleichzeitig haben wir viel Expertise in den ganzen Bereich IT-Architektur, um dir genau das zu schärfen. Und deswegen ist für uns so stark regulierte Märkte inklusive öffentliche Verwaltung der wichtige Sweet Spot.
Ja, spannend. Ich bin ja so einer, mit IT habe ich persönlich wenig zu tun. Ich mache meinen PC an und wenn der mal nicht läuft, rufe ich meinen ITler. Das heißt, ich finde es immer faszinierend, wie die Menschen im Hintergrund arbeiten. Ich würde noch ein bisschen noch Anfangszeit zurückgehen. Mich würde interessieren, du bist ja mit dem Partner gestartet. Habt ihr dann alles alleine gemacht oder konntet ihr direkt von Anfang an Mitarbeiter einstellen und wie habt ihr die bezahlt?
Danke für diese Frage. Wir hätten gerne mit Mitarbeitern gestartet, haben es aber bis zum Start nicht geschafft, eine vernünftige Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das heißt, wir sind alleine gestartet. Das hatte auch zur Folge, dass in den ersten 2 Jahren die Arbeitslast, weil das kennt jeder Unternehmer, ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ich habe im Grunde Arbeit gegen Schlaf getauscht, aber ich habe sonst nur gearbeitet. Genauso mein Partner auch. Den ersten Mitarbeiter konnten wir erst ein Jahr später einstellen, als dann auch sich langsam ein kleiner Erfolg einstellte.
Spannend. Ich erzähle ganz gerne mal meine erste Bankengeschichte, als ich mein erstes Unternehmen kaufen wollte. Das war ein Kaufpreis knapp unter 1 Million. Dann saß ich bei dem Banker, habe meine Geschäftsidee erörtert und meinte, coole Idee, cooler Typ, das finanzieren wir dir. Was ist mein Eigenkapital? Und ich habe gerade gebaut, ich gucke mal auf mein Konto, ich weiß nicht, wie lange jetzt, 5 oder 10.000 Euro. Also ihr wollt beim Hausbau schon mal mein gesamtes Eigenkapital haben. Wie viel braucht ihr denn? Und ja, dann klappt er seinen Stift zu und sagt, ja, daraus kriegst du mit uns nichts.
Ja. Stich zu Ende. Es war, du musst dir vorstellen, wir waren beide 24, 25, entsprechend, also gerade aus Ausbildung, Studium raus, bis bei mir auch noch am Laufen. Wir kommen beide nicht aus reichem Haus. Das heißt, wir hatten also interessante Gespräche auch bei der Bank, wo dann uns relativ deutlich gemacht worden ist, mit uns hier nicht. Wir hatten damals auch 2011, die Älteren erinnern sich, irgendeine Krise, ich glaube, das war Euro-Krise. die dazu geführt hat, dass grundsätzlich nicht viel Vertrauen da war. Das war eine, also für uns zumindest schwierige Zeit. Von heute aus betrachtet wäre ich viel aggressiver in diese Gründernetzwerke reingegangen, aber das habe ich damals alles nicht gewusst. Das kam so über die Zeit. Ja.
Ja, das ist schwieriger. Also ich komme aus einer ganz normalen Familie, und die sind alle angestellt bei mir in der Familie. Das heißt, Unternehmertum muss ich mir auch selber hart erarbeiten. Wenn man da so keinen mitnimmt, muss man sich das alles erstmal erfinden. Und das ist eine riesen Herausforderung. Also das Netzwerk ist unglaublich wichtig als Unternehmer.
Ja, das ist bei uns auch so. Also normale Verhältnisse, ne? Ist bei uns auch irgendwie Papa ganz normal angestellt, bei meinem Mitgründer genauso. Wir haben auch Selbstständige bei uns im näheren Umfeld, aber halt in anderen, also in kleineren Dimensionen, ne? So Handwerker, die das auch einfach seit 30 Jahren machen. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Ich bin auch bald da. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also mit einer anderen Perspektive drauf.
Man hat gefragt, jetzt hattet ihr den ersten Mitarbeiter, das ist auch immer so der teuerste in der Regel, weil der kostet ja wirklich den ganzen Gewinn so im ersten Jahr.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Wie habt ihr dann weiter skaliert?
Wir haben zuerst sind wir ein bisschen, also wir sind im alten Geschäftsmodell gewachsen. Das heißt, wir haben Anwendung genommen und haben die As-a-Service betrieben und bereitgestellt für den Kunden. Da haben wir nach und nach mehrere Kunden gewinnen können und haben entlang des Wachstums auch Mitarbeiter eingestellt, immer dann, wenn es möglich war. Wir haben also nicht irgendwie das Team auf Kante gefahren, sondern wir haben schon gesagt, pass auf, wir wollen erstmal das Team wachsen, weil wir darüber einfach auch irgendwie stärker werden. Wir haben dann 2015, gab es bei uns einen Moment, da haben mein Mitgründer und ich sind getrennte Wege gegangen. Wir hatten da einen tollen Auftrag, den haben wir aufgeteilt, wie auch immer. Mein Partner ist dann raus und wir mussten dann die Entscheidung treffen, dass wir diese Plattform, die wir vorher aufgebaut und betrieben haben, abreißen und uns auf das Beraten dazu konzentrieren. Das hatte zur Folge, dass ich natürlich die Mitarbeiter, die ich eingestellt hatte, die tolle Kollegen waren und super auch ne, diese Betriebsleistung erbringen konnten, waren nicht notwendigerweise gute Berater. So, das heißt, sie konnten das verbauen, sollten nun aber anderen dabei helfen. Das heißt, ich musste da nochmal ein bisschen umstricken.
Okay, das heißt, das war dann schon ein entscheidender Moment in eurer Unternehmensgeschichte.
Genau, das war ein sehr entscheidender Moment. Du hattest vorhin, sprachen wir über das Scheitern, da waren wir nah dran. Das waren auch Momente, wo es dann auch mal eng wurde auf dem Konto. Wenn du hast vorhin gefragt, wie die Leute bezahlt haben, teilweise sehr knapp. ja, aber es hat immer geklappt.
Das ist ein bisschen das Problem von Wachstumsunternehmen. Wir selber wachsen auch schnell und selbst der beste Businessplan ist ja im Prinzip, wenn man anfängt zu machen, kann man den wegwerfen, kann neuen machen. Also ein bisschen übertrieben dargestellt, aber der ändert sich halt ständig. Und ich habe auch immer das Problem, ich muss immer eine Bank finden, die neue Projekte finanziert und manchmal hat man sich auch um ein paar Tausend verplant und dann ist die Frage, wo kommt das Geld her? Das ist schon eine riesen Herausforderung. An dem Punkt, wo ihr jetzt in die Berater gegangen seid, wie hast du das denn dann ans Laufen bekommen?
Grundsätzlich hatte ich ein ganz gutes Netzwerk, mir aus der Zeit vorher schon erarbeitet und wir konnten das ja technisch gut. Das heißt, die Leute, mit denen ich sprechen konnte, wussten auch, also über so eine fachliche Strategie, ne? Wir waren aber fachlich, heute würde man Thought Leader sagen, glaube ich, wir waren in unserer Blase schon ziemlich stark. Das heißt, ich habe dann erstmal relativ gut Projekte umgesetzt, die halt nicht auf unserer Infrastruktur waren, sondern dann bei den Hyperscalern, also bei anderen Anbietern liefen. Die vorher auch schon angefragt worden sind bei uns. Wir haben halt damals so gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir haben ja unser eigenes Angebot. Wir würden gerne unser eigenes Angebot stärken. Und wir haben das war erstmal schwierig. Wir haben die ein paar Jahre gar nicht gewachsen, wirklich. Also es war relativ klein, weil wir erstmal dieses Beratungsgeschäft für uns verstehen mussten. Wir waren dann ja auch nicht mehr ich alleine, sondern wir hatten dann irgendwie 5, 6 Leute, kleines Team, erstmal das Beratungsgeschäft verstehen und überlegen, wie wir denn da jetzt rausskalieren aus dieser kleinen Größe. Wir haben uns einen Plan gemacht. Und bei uns ist das relativ einzigartig, glaube ich. Wir treffen uns mit dem gesamten Team für mehrere Tage, einmal im Jahr, um strategische Dinge zu bearbeiten. Das haben wir relativ früh angefangen, nämlich 2000, mein Mitgründer noch mit dabei, wo wir dann wirklich also für ein paar Tage irgendwie nach Mallorca gefahren sind, haben uns dann eine Finca gemietet und haben dann Tatsache auch gearbeitet. Das ist für manche Leute schwer zu verstehen, wo wir uns überlegt haben, wo wir hinkommen. Und so haben wir uns über die Zeit eine Strategie erarbeitet, wo wir hinwollen, was wir dafür brauchen, wen wir da mitnehmen wollen, was für Leute wir dazu, ne, also wie das Team aussehen müsste. Du sagtest auch Finanzierung, wie die Finanzierung dazu aussehen könnte, wo die herkommen könnte. Und haben uns das für uns erarbeitet. Auch das ohne viel fremde Unterstützung. Also ich bin Gründer und alleiniger Inhaber. Ne? Das heißt, ich habe jetzt keinen Investor bei mir drinne. Ja, und dann haben wir uns in dem Moment, wo wir unser Produkt klar hatten, verstanden haben, wo der Bedarf ist und unsere Nische klar hatten für uns, haben wir uns Referenzprojekte erarbeitet. Wir haben uns auch wirklich 2-3 Jahre im Voraus überlegt, was sind die Themen, die für uns wichtig sind, wo müssen wir versuchen reinzukommen. Da haben wir uns reingearbeitet, auch wieder fachlich, und können das jetzt nutzen, um immer wieder als zum einen Referenz für Mund zu Mund. Das ist etwas, was bei uns in der Branche auch super wichtig ist, dass wir also übers Netzwerk quasi verkaufen. Das zweite ist auch, das ist im öffentlichen Sektor ganz oft der Fall, ich brauche Referenzen. Das heißt, ne, wenn jemand sagt, du sollst bei mir ein Haus bauen, zeig mal, dass du schon 3-mal gut gebaut hast, brauche ich diese 3 Referenzen. Die muss ich mitbringen und die haben wir mittlerweile. Und deswegen geht es seit ein paar Jahren deutlich besser.
Das hört sich gut an. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt ungefähr?
Ich habe jetzt ein Team, also festangestellt sind wir knapp 20. Ich habe letztes Jahr aber deutlich mehr Kollegen noch in Projekten mit untergebracht. Bei uns ist das ja, die Zahl der freiberuflich Tätigen ist relativ hoch. Das heißt, ganz viel Expertise, also gerade so Punktwissen, also Inselbegabung, lassen sich die Leute gut bezahlen und die kriegst du auch nicht fest angestellt. Das ist vom Mindset her sind das Freiberufler.
Okay, die haben dann so Stunden oder Tagessätze um die 2000 Euro und höher wahrscheinlich.
Nur teilweise. Wir sind im Sektor, Public Sektor, wissen die Leute alle, dass es nicht ganz so üppig ist. Das unterscheidet sich. Ja, also ich habe, wenn du ein Insight möchtest, der größte Tagessatz, den ich in meinem Leben bisher abgerechnet habe, waren 4.800 Euro. Und das ist wirklich, da hätte ich auch gerne. Dann würde ich, glaube ich, Vollzeitberatung machen. Obwohl, skaliert nicht gut. In der Regel ist es weniger.
Das sage ich schon mal, ich arbeite ja auch in der Branche mit Steuerberatern, wo viele hohe Stundensätze nehmen. Und klar, wenn du nur Zeit verkaufst, ist der Stundensatz entscheidend. Wenn du aber ein gutes Geschäftsmodell hast, also ich kann auch einen Stundensatz bei mir von null nehmen, das würde mich weder reicher noch ärmer machen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist ja nicht mehr die eigene Arbeitsleistung, sondern das Umfeld, das man geschaffen hat.
Genau, so ist das bei uns auch. Also bei dir wird es auch so sein, du hast ein Team oder mehrere Teams von Leuten, in denen arbeiten Leute. Und du wirst ja auch schon Ebenen haben, die selber eigentlich nicht mehr, also bei uns im Consulting ist das Billable Hours, ne, bei denen es gar nicht mehr darum geht, Billable Hours zu produzieren, sondern da geht es darum, irgendwie die richtigen Projekte zu akquirieren, das Team vernünftig zu führen, eine Kultur zu haben, in denen du wenig Fluktuation hast, wo die Leute auch die Dinge tun können, die ihnen Spaß machen, weil das ist, wir haben ja, also bei uns in der Branche super schwierig, es gibt wenig gute Leute und die guten Leute möchtest du lange halten. Das heißt, du musst ganz viel investieren in dein Personal. Das ist echt ein Thema.
Wo hast du denn immer dein Fachwissen hergeholt in den Bereichen Personalführung, Unternehmensaufbau? Wenn du sagst, ich habe klein gestartet, ist einem das ja vielleicht vom Grund auf nicht mitgegeben. Man muss das ja immer alles entwickeln. Man kommt, also zumindest geht es mir gerade so, ich komme in eine Situation und denke mir, irgendwie funktioniert mein altes System nicht mehr und eigentlich auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr, jetzt muss ich was Neues erfinden. Wie war das bei dir?
Das ist auch über die Zeit gewachsen. Ich habe das auch nicht mitgebracht. Und die ersten Jahre auch nicht strukturiert aufgebaut, weil ich das auch nicht verstanden habe, dass manche Sachen wichtig sind. Also es gibt so unterschiedliche Sachen. Personalkosten, Abrechnung habe ich gleich outgesourced. Das ist so Lohnabrechnung, so verstehe ich nicht, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Ich muss so Grundsätze kennen, die gut sind. Aber ich führe das Team. Ich stehe ja vorne. Das heißt, ich habe irgendwie eine Vorbildfunktion. Ich muss die Motivation sicherstellen. Ich muss wissen, was ich wann, wie kommuniziere. Und das sind so Eigenschaften, die wir einmal Tatsache über so, also machst du Trainings, machen auch wir alle zusammen, aber auch ich alleine, nehme an Seminaren teil, um das bei mir aufzubauen. Und ich frage immer, also ich bin wirklich mir nicht zu fein, irgendjemanden zu fragen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß was nicht, aber der könnte es wissen.
Spannendes Thema. Ich bin ja Steuerberater, mich interessieren ja auch immer so ein paar Hintergrundinformationen. Mhm. Jetzt hast du ja in der Rechtsform gewählt, die GmbH und Co. KG. Wie ist das gekommen? Bist du auch damit gestartet oder bist du erstmal als Einzelunternehmer gestartet? Wie war also so die Entwicklung?
Das ist eine coole Frage, Daniel. Wir sind als OHG gestartet. Wir haben da auch lange zugesprochen und haben die Rechtsform OHG gewählt, weil wir in der Gestaltung relativ frei waren und unseren Kunden signalisieren wollten, hey, wir gehen hier vollhaftend rein. Das war unser Argument am Anfang, weil die Die Sorge von den ersten, wir haben ja vorher auch mit hatte ich ja gesagt, ne, wir hatten so eine Ramp-Up-Phase ein halbes Jahr, da haben wir mit potenziellen Kunden gesprochen und die haben alle gesagt, hey, ich gebe jetzt meine kritischen Workloads zu euch. Was ist denn, wenn ihr zusammenklappt? Dann kriege ich hier den Teil von 25.000 Euro, der über ist. Das ist mir irgendwie zu wenig. Und da haben wir gesagt, nee, komm, dann gehen wir da mal voll rein. Das hat sich ein bisschen gerecht, weil sich das dann später in diesen ganzen Finanzierungsfragen wieder negativ ausgewirkt hat. Tatsache. Ja. Also ich habe ja auch irgendwann angefangen mit Immobilien, ne? Und dann war es so, hey, Herr Gauder, Sie hängen da in der OHG drin, ne? Ja.
Okay, dann habt ihr einfach dann die wahrscheinlich die GmbH gegründet, die eintreten lassen, hatte dann GmbH. Okay. Spannendes Thema. Ist auch eine gute Rechtsform, ist ja immer so ein bisschen entscheidend. Macht man eine Holdingstruktur oder macht man die GmbH Co. KG? Da ist ja immer so, scheiden sich die Welten, aber ich sage immer, für den einen ist das eine besser, für den anderen das andere.
Genau, also bei mir ist Tatsache, also auch jetzt, ich halte an der Rechtsform fest, weil ich sie relativ einfach managebar finde. Ich habe die Möglichkeit, über dieses KG-Konstrukt mir weitere Gesellschafter relativ aufwandsam reinzuziehen. Wir diskutieren immer wieder über eine Mitarbeiterbeteiligung, auch in Gesellschafterform. Das wäre eine tolle Lösung. Ich favorisiere da momentan so ein Konstrukt aus einer Mitarbeiter-GBR. Ich muss das aber bei meinen Kollegen bewerben. Das ist ja nichts, was ich dann bestimme, sondern das müssen die sich für sich überlegen. Hält mir auf jeden Fall viel frei. Kostet auch nicht so viel extra. In der Gründung wäre es teuer gewesen, also irgendwie 1.500 Euro, glaube ich, kostet das ungefähr im Jahr, diese zweite Haftungs-GmbH, aber es ist also verschmerzbar.
Finde ich so das Thema, wenn du dir Gedanken über die Mitarbeiter machst, wie kann ich die am Unternehmen beteiligen? Das sind schon mal Fragen, die mich umtreiben. Wie kann ich meine Partner gut beteiligen, dass beide Seiten fair ist? Man gibt ja auch vielleicht immer ein klein bisschen Firmenwert ab, wenn man selber verkauft. Da ist beim Exit ja dann nicht mehr bei einem selbst, sondern bei den Partnern. Wie war da so bei dir der Grundgedanke? Wie ist der Gedanke aufgekommen, die Partner bei dir zu beteiligen? Und was ist da so die genaue Idee?
Der Grundgedanke ist, dass jeder seinen Teil zum Unternehmen beiträgt und wir haben insgesamt aus meiner Sicht, müsste man jetzt mal alle Kollegen fragen, aus meiner Sicht haben wir eine Kultur, die relativ Gleichberechtigung fördert. Also ich gebe auch viel irgendwie rein, ne, irgendwie in die Firma. Ich bereichere mich da nicht dran so, sondern das ist schon, wir sind schon ein Team. Und auf der einen Seite ist es wichtig, individuelle Leistung zu belohnen. Dazu würde auch so eine Beteiligung gehören. Auf der anderen Seite, nee, ich glaube, das ist es. Also ich würde gerne die Beteiligung belohnen. Und jemand, der sich beteiligt, kann dann die Beteiligung auch am Unternehmen haben. Und zwar in Form von Anteilen. Also wir haben aktuell eine Gewinnbeteiligung. Ne? Das ist in Form von Bonus und dann wird Geld bezahlt, was Einkommen ist. Und das ist nicht nachhaltig. So. Ich möchte, dass meine Kolleginnen und Kollegen etwas nachhaltig am Unternehmen haben, womit sie nachhaltig am Erfolg beteiligt sind.
Problem sehe ich auch mal, wenn du je nachdem, was sie für eine Steuerklasse haben, ein Einkommen, wenn du dann, ich sag mal, 5.000 Euro Gehaltserhöhung gibst oder einen Bonus und dann kommen dann 2.000 bis 3.000 netto an, ja, ist die Motivation gering.
Ja, genau, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich den Kollegen dann erzähle, ne, guck mal, du könntest jetzt, könnten wir das folgendermaßen machen. Erstmal schütte ich dir das nicht aus, sondern wir reden jetzt mal über eine Beteiligung, in die du dich vielleicht einkaufst oder wo wir das irgendwie virtuell machen, über so, es gibt ja auch diese Kaufprogramme, die sogar steuerlich gefördert sind, die was mir immer nicht so ist, nicht mein primäres Ziel ist immer, die Steuern zu sparen, sondern ich möchte schon die sinnvollen Sachen machen. Das Schöne ist, dass dann ja, daraus kommt ja eine Beständigkeit. Also ich sehe ja als Gesellschafter, ne, dass am Jahresende, ich habe nicht jedes Jahr ein tolles Jahr, aber am Jahresende gibt es eine Ausschüttung. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn das bei den Mitarbeitern dann ankommt, ne, damit sie sehen, nicht nur das, was ich individuell geleistet habe, bringt jetzt mir einen Bonus, sondern guck mal, der Laden hat sich entwickelt, wir haben irgendwie so und so viel Ertrag erwirtschaftet, das bleibt jetzt bei mir und ich kann vielleicht auch darüber mitentscheiden, was tun wir damit als nächstes, weil das ist ja eigentlich das viel Wichtigere, dass ich auch als Mitarbeiter über die Investitionen, die ich halt nicht, also das Geld, was ich nicht entnehme, sondern was ich in der Firma lasse, vielleicht ein bisschen steuern kann, wo es hingeht, wie es verwendet wird. Ich glaube, das fühlt sich gut an.
Ja, ich finde, das ist ein ganz toller Ansatz. Wir sind doch schon fast am Ende unserer Sendezeit angekommen. Hast du noch einen tollen Tipp für junge Gründer, wie man in die Selbstständigkeit starten kann, was man machen sollte, was man besser nicht machen sollte und wie man mit Krisen umgeht?
Oh, gerne. Also mit Krisen geht man auf jeden Fall um, indem man nicht zu viel Kaffee trinkt und entspannt bleibt, weil Krisen hat jeder durchlebt. Das ist für mich so ein ganz ganz wichtiges Ding. Ich war immer ganz aufgeregt am Anfang, weil Sachen schief liefen, aber Sachen laufen dauernd schief. Deswegen ist es ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Für junge Gründer ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, zu gründen und sich nicht beirren zu lassen. Meistens hat man mit dem, was man so an Wissen und Bauchgefühl hat, eine gute Idee. Und viele Leute oder die meisten Leute sich halt nicht so lange mit der Idee und dem Konzept beschäftigen, stecken ja nicht drin. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man denkt, man hat es jetzt, auch an sich zu glauben und durchzuziehen und sich nicht beirren zu lassen. Trotzdem ist es wichtig, auf Ratschläge einzugehen und auch immer wieder Leute zu fragen. Ich finde, dass es gibt so Leute, die entwickeln irgendwann eine Position, in der glauben sie, sie wissen jetzt alles und sie sind jetzt erfolgreicher Unternehmer, und das ist ja nie so. Sondern man ist immer nur irgendwie, man weiß alles bis jetzt und dann hat man morgen neue Probleme, und es ist total wichtig, Sachen zu fragen. Das ist also das zweite: Fragen, Fragen, Fragen. Und das dritte ist preislich beim Preismodell. Das haben wir die ersten Jahre falsch gemacht. Wir haben den Wert unserer Leistung nicht gekannt. Das ist wirklich wichtig, seine eigene Leistung richtig einzuwerten und im Zweifelsfall auch zu teuer anzubieten, aber weniger zu erreichen, weil man damit sich direkt anders eingruppiert. Da haben wir ganz viel liegen lassen am Anfang. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben.
Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort von dir. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und gutes Wachstum.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Kontax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.